Beten wir wieder gemeinsam ein Vater.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Also in der Katechese-Reihe über die Säulen des Christentums, wie ich das genannt habe, also die wichtigsten Elemente christlichen Lebens, kommen wir heute über zur Katechese. Also ich halte jetzt eine Katechese über die Katechese. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für ein gutes katholisches Leben, weil Katechese ja nichts anderes bezeichnet als der Erwerb der Kenntnis über den Glauben. Also man soll informiert sein über den Glauben, was da alles dazugehört, wie das geht, aus welchen Quellen man schöpfen kann und so weiter. Eben damit wollen wir uns heute beschäftigen. Um das richtig beantworten zu können, muss man vielleicht vorgelagert sich einmal die Frage stellen, was Glaube überhaupt bedeutet. Man kann ein bisschen auf Irrwege geraten, wenn man beispielsweise meint, der Glaube ist halt so das schöne Gefühl. Jetzt habe ich ein schönes Gefühl irgendwie im Zusammenhang mit dem lieben Gott. Das ist mein Glaube und das möchte ich nicht so sehr belasten mit irgendeinem Wissen darüber oder so. Da kann man sich sehr täuschen. Ja. Man kann das durchaus vergleichen mit der Beziehung zwischen zwei Menschen, die auch nicht alleine auf ein süßliches Gefühl sich aufbauen darf, sondern da muss mehr dahinter sein. Glaube heißt immer Beziehung, mit Gott in Beziehung treten. Und wenn man auf zwei Menschen schaut, um bei dem Beispiel zu bleiben, die einander lieben wollen, die in Beziehung zueinander treten wollen, dann ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man übereinander einfach Bescheid weiß. Das ist oft ein besonders schönes Erlebnis, wenn beispielsweise ein Ehepaar nach einigen Jahren Ehe sich schon so gut versteht, dass der eine vielleicht gar nichts mehr sagen muss und der andere weiß schon, worum es geht, weil man sich einfach sehr gut kennt, weil man voneinander sehr gut weiß, weil man auch um die Schwächen des anderen weiß, weil man weiß, was dies oder jenes auslöst dem anderen und so weiter. Glaube in dem Sinn, dass es eine Beziehung zu Gott ist, muss deswegen auch immer beinhalten, dass ich Kenntnis habe darüber, über Gott, über meinen Glauben, dass ich also diese Inhalte kenne. Und die Katechese ist dazu da, mir diese Inhalte zu vermitteln. Glaube ist ja auch mehr als nur jetzt das Wissen wiederum, von der anderen Seite betrachtet. Also es wäre ja auch zu wenig zu glauben, ich habe den ganzen Katechismus jetzt auswendig gelernt und jetzt bin ich ein gläubiger Mensch, weil ich weiß das ja alles. Das ist ja auch noch kein Glaube. Denn Wissen, habe ich glaube ich eh schon einmal gesagt, tut das der Teufel auch alles. Ist sogar heute, glaube ich, in der Lesung vorgekommen, im Jakobusbrief. Dem Teufel ist das ja unerträglich, dieses Wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass Christus die Welt erlöst hat. Da weiß der Teufel, dass das wahr ist. Ja? Aber der ist kein gläubiges Wesen. Ja? Sondern Glaube ist eben mehr. Aber das Wissen darüber gehört eben dazu, damit ich in diese Beziehung eintreten kann, damit ich mein Ja sprechen kann, was den Glauben ausmacht. Wichtig ist auch, dass der Glaube nicht nur irgendwie eine Form des Lebens ist, nach gewissen Grundsätzen, sonst wäre er ja nur eine Philosophie, sondern wie gesagt, der Glaube ist Beziehung. Gott immer besser kennenlernen, sagt man ja auch. Um dieses Kennenlernen geht es bei der Katechese, wenn es echte Katechese ist. Dass ich immer tiefer eindringe in das Geheimnis Gottes, der sich uns geoffenbart hat, dass ich ihn immer besser kennenlerne. Also, wir wollen Bescheid wissen über den Glauben. Der richtige Glaube wird bezeichnet als die Orthodoxie. Ja, Orthodoxie bezeichnet so ähnlich wie katholische Kirche die Ostkirchen, die sich die orthodoxen Kirchen nennen, und die meinen genauso wenig eine Sparte damit, wie wir als katholische Kirche eine Sparte der Kirche meinen. Orthodoxie bedeutet rechtgläubig. Die gesamte Kirche muss orthodox sein, rechtgläubig. Wir müssen den richtigen Glauben teilen. Das ist der Grund, warum es Glaubensbekenntnisse gibt seit der frühesten Kirche, die sich immer mehr entwickelt haben, die sozusagen unsere gemeinsame Grundlage sind. Leider gibt es im Moment eine sehr intensive Diskussion bei den Evangelischen, die sagen eigentlich, dass eine Zumutung, dass es ein Glaubensbekenntnis geben soll, das jetzt allen sozusagen aufgesetzt wird. Das muss sich doch jeder selbst überlegen können. Und in dieser Diskussion melden sich auch bei den Evangelischen jetzt viele zu Wort, die sagen, also Moment, wir können das nicht über Bord werfen, wir müssen einen gemeinsamen Glauben haben, aber dort ist es schon sehr ins Rutschen geraten. In der Orthodoxie, in der katholischen Kirche ist das ganz klar, wir müssen einen gemeinsamen Glauben uns teilen, den man aber auch festmachen kann, über den man reden kann. Auch hier muss man sagen, die Orthodoxie allein reicht nicht. Man hat ein sehr schönes Wort dazu entwickelt, es braucht auch die Orthopraxie, also das richtige Tun. Ja. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, ich zeig dir meinen Glauben aufgrund der Werke, haben wir heute aus dem Jakobusbrief gehört bei der Feier der Heiligen Messe. Also nur Bescheid zu wissen ist zu wenig, ich muss es leben. Und ich muss Bescheid wissen über meinen Glauben, damit ich auch Auskunft geben kann. Es ist ein ganz wesentlicher Wesensvollzug der Kirche, dass ich zur Mission berufen bin. Jeder Christ nämlich. Jeder Christ sollte apostolisch sein. In unserer Diözese ist gerade das Schlagwort Mission First sozusagen ausgerufen worden. Wir sollen Missionare sein. Aber ich muss natürlich dem anderen etwas sagen können. Ich kann nicht nur sagen, du, ich glaube an irgendetwas, ich kenne es selber nicht so genau. Willst du nicht auch daran glauben? Das wird nicht sehr viele hinterm Ofen hervorlocken. Ich muss Auskunft geben können. Ich werde auch Antworten geben können auf Fragen. Und wenn man das jetzt nicht aus dem eigentlich sich selbst Ausgedachten tut, dazu später noch, ob man sich den Glauben selbst ausdenken kann, aber wenn ich das aus dem Vollen schöpfe, aus der Lehre der Kirche, werde ich natürlich viel schönere Dinge sagen können. Wenn ich nur meine eigene Lebensweisheit verkünde, wird es eher bescheiden bleiben. Aber ich werde mit sehr großer Weisheit den anderen helfen können, wenn ich ihnen das Evangelium verkünde. Das muss ich mir vorher aneignen, auch intellektuell aneignen, damit ich es weitergeben kann. Damit ich eben Auskunft geben kann als Missionar, zu dem ich ja berufen bin. Dabei vielleicht ein Thema, das, glaube ich, in dieser Zeit immer wichtiger wird, nämlich weil es immer wieder Bewegungen gibt, die sich sozusagen versuchen, die Begrifflichkeiten zu ändern. Lange Zeit habe ich mir gedacht, ist ja nicht so schlimm, man kann die Dinge einmal so nennen, einmal so, die Sprache verändert sich eben. Aber leider muss man feststellen, dass da oft sehr viel Ideologie dahinter ist. Es gibt manche in der Theologie der Kirche, wollen dann manche gewisse Begriffe verbieten. Also man darf da nicht mehr von Sünde sprechen, sondern nur noch von Schwäche. Oder man darf nicht mehr vom Kreuzesopfer Christi sprechen, sondern vom Liebesakt Christi oder so. Und verschiebt so ein bisschen die Akzente, was sehr gefährlich ist. Denn Begriffe sind immer etwas, was eine Sache sehr gut beschreiben und die sie auch sozusagen einschränken, abgrenzen. Und das braucht man natürlich, wenn man um konkrete Dinge sprechen will. Also ich warne davor, dass man die herkömmlichen Begriffe, die sozusagen schon die Dinge klar beschreiben, ständig ändern will. Ja? Und das ist ein bisschen, wir werden später noch darüber sprechen, wie ich erkennen kann, ob jetzt ich ein gescheites Buch da in die Hand bekommen habe oder nicht. Das ist sicher auch ein Hinweis darauf, wenn jemand plötzlich eine völlig neue Sprache für die Dinge erfunden hat, über die die Kirche schon lange spricht, wäre ich sehr misstrauisch. In einem anderen Bereich, jetzt gar nicht im Zusammenhang mit der Kirche, habe ich einmal ein sehr erschreckendes Beispiel gehört. Eine Landespolitikerin, sie war in einer Landesregierung sogar, ich sage jetzt gar nicht, wo das war, hat mir erzählt, sie hat im Landtag natürlich immer wieder Reden gehalten. Und dort ist es üblich, dass man sich nachher die stenografischen Protokolle geben lassen kann, damit man stilistisch ein bisschen was ausbessern kann. Man darf inhaltlich nichts ausbessern, man darf nicht nachher sagen, jetzt möchte ich doch das Gegenteil da stehen ins Archiv geben, als ich gesagt habe. Aber man darf sozusagen, wenn man sich irgendwie versprochen hat oder schlechte Ausdrücke verwendet hat, das noch einmal verbessern, damit das sozusagen mal eine gute Nachricht Ruf hat. Sie hat das nie gemacht, hat sie mir erzählt, aber irgendwann hat sie sich einmal interessiert, hat sich das kommen lassen und hat festgestellt, dass jedes Mal, wenn sie von Familie gesprochen hat, ist dort Partnerschaft gestanden. Und sie hat gesagt, komisch, ich habe doch immer Familie gesagt, das weiß ich ganz genau, hat dort nachgefragt bei dem Büro, das zuständig war, gesagt, ja, das ist eine Weisung, das wurde niemandem gesagt, das wurde einfach gemacht. Wenn jemand Familie sagt, ist das diskriminierend, das wird automatisch ersetzt durch Partnerschaft. Ja, in einem österreichischen Landtag. Das kann man sich nicht vorstellen, was da oft läuft, wie Ideologie auf diese Weise betrieben wird. Deswegen lade ich dazu ein, dass man hier hellhörig ist, dass man genau schaut, dass man ruhig auch wieder pflegt die klassische Begrifflichkeit der Theologie. Ja, die hat sich über lange Zeit entwickelt, die hat doch ihren Grund, ja, von gar nicht dummen Menschen auch, dass man gewisse Dinge auf eine gewisse Art und Weise bezeichnet. Und ruhig auch diese Begriffe dann verwendet. Wir können dann später im Gespräch sicher auch manche Beispiele besprechen. Wenn ich jetzt über den Glauben Bescheid wissen will, dann muss ich mir wieder überlegen, woher eigentlich dieser Glaube kommt in mir. Das habe ich vorher schon gesagt. Der Glaube darf nicht davon kommen, dass ich mir etwas ausgedacht habe. Das ist eben die Diskussion, die jetzt immer stärker wird in vielen Bereichen. Sagt, also jeder soll seinen eigenen Glauben haben. Für dich ist das richtig, für dich ist jenes richtig. Wenn sich das widerspricht, na, für euch ist das halt beides richtig. So hat das die Kirche nie gesehen. Ganz im Gegenteil, es gibt den guten Grundsatz, der Glaube kommt vom Hören. Das heißt, ich glaube an etwas, was mir jemand verkündet hat, das nehme ich an. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist, ob der, der es mir verkündet, glaubwürdig ist. Letztendlich, in letzter Konsequenz, muss ich mich fragen, ist Jesus Christus für mich glaubwürdig, wenn ich diesen Glauben annehme? Glaube ich, dass das stimmt, was er sagt? So kommt Glaube zustande. Der Glaube kommt vom Hören. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich möchte jetzt ein Christ sein, aber dieser Teil des Evangeliums gefällt mir nicht, den lasse ich weg. Oder den schreibe ich um oder sonst etwas. Dann werde ich zu einem Irrtum kommen. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem Leben, ich habe das hier schon einmal gebracht. Wenn ich die Wahrheit suche, und um die geht es ja, kann ich auch im Alltag nicht so vorgehen. Ich kann jetzt, bringe ein Beispiel, ich weiß nicht, irgendjemand, den wir alle kennen, wo ist der Kardinal im Moment? Ja? Schön, dass es jemand weiß, ich habe es nicht gewusst. Also für mich, denke mir, der Kardinal ist gerade in Hollerbrunn. Für mich ist das wahr. Ja? Und wie jemand anderes sagt, nein, für mich ist der Kardinal gerade im Stephansdom. Für mich ist das wahr. Aber Gott sei Dank ist jemand da, wenn es stimmt, der Kardinal ist gerade in Rom. Eine glaubwürdige Zeugin, ja, die uns das jetzt verkündet. Und ich werde eher die Wahrheit finden können, wenn ich der Sabine jetzt glaube, als wenn ich mir selbst das ausgedacht habe. Ja, das ist nur ein Beispiel. Es ist einfach unlogisch, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich recht habe, wenn ich mir selbst etwas ausgedacht habe. Der Glaube kommt vom Hören. Das ist sehr wichtig, wenn ich mich mit dem Glauben beschäftigen will, dass ich mir bewusst sein muss, es muss Quellen geben, aus denen ich schöpfe. Die Quelle darf nicht ich sein. Ja. Deswegen muss ich schauen, wo wird mir der Glaube verkündet, den ich dann annehmen kann. Wie kann ich diesen Glauben mit Gewissheit annehmen? Wie kann ich mir sicher sein, dass das stimmt? Ich habe schon gesagt, es geht letztendlich darum, ob der Zeuge, der es mir verkündet, glaubwürdig ist. Der eigentliche Zeuge unseres Glaubens ist Jesus Christus. Er hat Kunde gebracht. Er, der selbst Gott ist, hat Kunde gebracht, steht im Johannesprolog. Ihm glaube ich, und Christus hat die Kirche gestiftet, der er die Verheißung gegeben hat, auch in der Wahrheit zu bleiben. So ist es zu verstehen, wenn Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus, nachdem er Christus bekannt hat als den Sohn Gottes, als den Erlöser, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Darauf bezieht sich die Kirche, wenn sie glaubt, für viele wird das als Anmaßung gesehen, die katholische Kirche ist fest der Auffassung, dass sie aufgrund dieser Verheißung sicher sein darf, dass sie in der Wahrheit bleibt. Deswegen dürfen wir als Katholiken auch der Kirche glauben. Wenn die Kirche etwas lehrt, dürfen wir Gewissheit haben, dass es dass Christus dafür sorgt, dass sie in der Wahrheit bleibt. Deswegen ist es absurd, wenn man kirchliche Lehre, jetzt muss man immer unterscheiden, ob es wirklich das Lehramt ist oder ob das irgendjemand ist, der irgendetwas verzapft, aber wenn die kirchliche Lehre wirklich authentisch vom Lehramt verkündet wird, wenn der Papst eine Lehre verkündet, wenn, weiß ich was, die Kirche den Katechismus herausgibt und so weiter, dann darf ich eine Sicherheit haben, dass hier Christus dafür sorgt, dass die Wahrheit verkündet wird. Und deswegen kann ich hier sozusagen sagen, der Glaube kommt vom Hören, das nehme ich an, darauf baue ich meinen Glauben auf. Als jemand, der das sein Leben lang gemacht hat, kann ich nur sagen, man fährt sehr gut damit. Das bedeutet alles andere, als dass man dann plötzlich seine Vernunft ausschalten müsste oder dass man sagen darf, ich darf jetzt nur nicht zu viel drüber nachdenken, weil sonst könnte ich in Schwierigkeiten kommen. Je mehr man sich mit der Lehre der Kirche beschäftigt, merkt man, dass es unglaublich flüssig ist, dass es unglaublich logisch auch ist. Ja? Manche Dinge geht einem vielleicht nicht sofort auf, dann zahlt es sich aus, sich länger damit zu beschäftigen und so weiter. Aber die Lehre der Kirche ist alles andere als etwas Unvernünftiges oder Absurdes oder Zusammengestoppeltes. Man merkt, es ist nicht ausgedacht. Also dieses Vertrauen zur Kirche auch, das herauskommt aus dem Vertrauen, das ich zu Christus habe, ist wirklich gerechtfertigt. Deswegen ist das so gefährlich, die Kirche links liegen zu lassen, zu sagen, ich habe so eine innige Beziehung zu Christus, ich brauche die Kirche nicht. Christus hat uns ja die Kirche gegeben, damit wir diese Beziehung leben können. Und Christus ja, Kirche nein, geht schief. Kann man wirklich so sagen. Wird nicht funktionieren. Woraus schöpft jetzt die Kirche? Kann man fragen. Das ist ja ruhig eine Frage, die man deren beschäftigen kann. Man muss ja nicht sagen, irgendwie vom Himmel gefallen ist vor kurzem der Katechismus der katholischen Kirche. Nur nicht darüber nachdenken, wie der entstanden ist. Ja. Sondern da kann man ja alles sich genau anschauen, woher das kommt, warum das so ist. Woraus schöpft die Kirche? Hier gibt es zwei ganz große Ströme. Die Schrift und die Tradition. Man könnte vielleicht noch als drittes dazu nehmen, die Vernunft. Denn Theologie bedeutet immer auch, das eigene Gehirn einzuschalten und darüber nachzudenken. So kommt man auch zu Erkenntnissen. In der Reformation, wie sie heißt, wurde von Luther ja die Tradition mehr oder minder beiseite geschoben. Und einer seiner drei Grundsätze war ja sola scriptura, nur die Schrift. Alles, was wir brauchen, steht ja in der Bibel. Wenn es nur so wäre, dass sich zumindest alle in der evangelischen Tradition das halten würden, was in der Bibel steht, aber es ist, traue ich mich jetzt mal zu sagen, zu kurz gegriffen. Ich habe das schon einmal erzählt, aber es beschreibt diese Wirklichkeit so gut, dass ich das jetzt noch einmal erzähle. Alle mögen mir verzeihen, die Geschichte schon kennen. Ich war mal mit einem Mitbruder in Israel und dort hat uns ein evangelikaler Christ angesprochen, weil er gesehen hat, dass wir beide katholische Priester sind und hat uns ein bisschen gestellt und gesagt, also er wollte uns jetzt mal lang schon die Frage stellen, zwei katholischen Priestern, was wir da immer mit der Tradition haben und mit der Lehre der Kirche und so weiter, wo es doch die Bibel gibt und wie Katholiken das überhaupt begründen können. Ja, ich habe da meinen Mitbruder eher reden lassen, der war sehr gut und hat das sehr gern gemacht und habe dann den gefragt, ja, die Bibel, das stimmt, das ist richtig, da sind lauter wahre Dinge drinnen. Aber woher wissen Sie, dass das stimmt, was in der Bibel steht? Und der ist also aufgebracht gewesen über diese ungläubigen Katholiken. Er hat gesagt, aber das ist doch die Heilige Schrift. Wie kann man das überhaupt sagen, dass man das in Frage stellt? Was in der Bibel steht, natürlich stimmt das. Und mein Mitbruder hat ihm dann gesagt, ich weiß, ich glaube auch, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Ich weiß auch, warum. Können Sie mir sagen, warum es richtig ist? Und der ist wirklich plötzlich still geworden und hat keine Antwort gewusst. Ja, weil es die Bibel ist. Ja schon, aber... Warum? Warum gerade die Bibel? Ne? Die Heilige Schrift. Gut. Als ob die Bibel vom Himmel gefallen wäre. Und dann hat mein Mitbruder sehr richtig gesagt, ich glaube es, weil es mir die Kirche sagt. Und die Bibel selber ist ja ein Produkt der Kirche bereits. Die Bibel, was das Neue Testament betrifft, auf jeden Fall, ist ja verschriftliche Verkündigung der Apostel. Die haben ja lange schon das Evangelium verkündet, bevor es dann jemand aufgeschrieben hat. Der Evangelist Markus beispielsweise war mit großer Sicherheit der Begleiter des Apostels Petrus und hat dann irgendwann halt aufgeschrieben, was er immer wieder gehört hat. Das kann man sich auch ganz praktisch vorstellen. Die Apostel sind von Dorf zu Dorf gezogen. Die haben ja immer wieder auch dieselben Geschichten erzählt. Ja, das kennt man ja auch bei Priestern, die erzählen immer wieder dieselben Geschichten. Ja, ist ja logisch, weil man verkündet nicht dauernd was Neues. Ja. Also das, was wir in der Bibel lesen, und das Alte Testament de facto auch, ist die verschriftlichte Geschichte des Volkes Israel mit seinem Gott. Da sind sehr viele Dinge aufgeschrieben worden, nachdem sie lange Zeit auch mündlich tradiert worden sind. Das heißt, die Bibel ist schon ein Produkt der Gemeinschaft Gottes, des Volkes Gottes, der Kirche. Wir werden diese Bibel deswegen immer als eine Quelle nehmen können, aber wir können sie niemals ausspielen gegen die Tradition, weil sie ist aus der Tradition entstanden. Weil Hieronymus, der ja das große Verdienst hat, die Heilige Schrift ins Lateinische übersetzt zu haben, in die damalige Lingua Franca, hat sehr richtig gesagt, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Das, bei uns im Mittelalter hat es auch teilweise natürlich Bewegungen gegeben, die in die falsche Richtung gegangen sind, auch dadurch bedingt, dass sehr viele Menschen überhaupt noch nicht lesen konnten, dass man eben sozusagen ihnen das halt erzählt hat oder dargestellt hat bildlich, aber dann irgendwann auch der Meinung gewesen ist, also gar so vielen sollen die Gläubigen auch nicht selber in der Bibel lesen, sonst kommen sie auf blöde Gedanken. Ja. Da ist sicher durch die evangelische Tradition auch in der katholischen Kirche manches wieder wachgerüttelt worden, muss man auch sagen, dass man sieht, wie wertvoll das ist, auch selber einfach in der Heiligen Schrift Christus selbst zu begegnen, indem man zu sich sprechen lässt, indem man sozusagen diese Quelle selber aus dieser Quelle schöpft. Wer allerdings das jetzt ausspielt gegen die Lehre der Kirche und sagt, also da lese ich etwas in der Bibel und das, was die Kirche sagt, scheint mir ein Gegensatz zu sein, es ist natürlich nie ein Gegensatz, der wird schnell auf Irrwege kommen. Ja. Deswegen, beides, Schrift und Tradition, sollten nebeneinander Bestand haben und ergänzen einander und bedingen auch einander. Deswegen werde ich die Bibel niemals losgelöst von der Kirche lesen können als Christ. Und die Kirche ist es eigentlich auch, die mir die Bibel richtig auslegt. Also die Lehre der Kirche zeigt mir, wie die Heilige Schrift zu verstehen ist. Jetzt kann man sich sehr praktisch fragen, was kann ich eigentlich tun, damit ich die Bibel wirklich kennenlerne? Schön ist natürlich, wenn wirklich jemand die Angewohnheit hat, die Heilige Schrift bei sich zu Hause zu haben und regelmäßig darin zu lesen. Auch eigentlich als Gebet, ja, dass man nicht nur sagt, aus wissenschaftlichem Interesse lese ich jetzt diese historischen Schriften, das wäre schon sehr lohnend, aber richtig als religiösen Akt die Heilige Schrift zu lesen, um Gott kennenzulernen, um darüber Bescheid zu wissen, sich auch in der Bibel zurechtzufinden, ja, die Zusammenhänge zu kennen, sich mit Exegese zu beschäftigen, also der Lehre darüber, wie die Bibel entstanden ist, wie sie zu lesen ist, welche literarischen Gattungen es gibt und so weiter. Das ist unglaublich gut, wenn man das macht. Und da ist natürlich der schöne Vorteil, wenn ich zu Hause meine Bibel wirklich nehme und zum Beispiel sage, ich lese jetzt das Markus-Evangelium von Anfang bis zum Ende durch, dass ich auch diesen großen Bogen einmal mitbekomme. Das sind ja auch literarische Werke, die einen Aufbau haben. Ja. Meistens kennt man die einzelnen Stellen, aber den Zusammenhang, warum, was, wie zusammengefügt ist, das hat ja auch eine Bedeutung. Wenn jemand die Bibel lesen will, warne ich immer ein bisschen davor, zu sagen, ich möchte jetzt einen frommen Akt setzen, ich nehme meine Bibel zu Hause, beginne am Anfang im Buch Genesis zu lesen und lese bis zum Ende durch. Das ist meistens deswegen nicht so gut, weil das Buch Genesis ist noch recht lustig und spannend und dann kommt das Buch Exodus, da geht es auch noch rund, aber irgendwann kommt das Buch Numeri, das sind dann die Volkszählungen und nach ein paar Seiten von Völkerschaften und Kampfeinheiten und wie viele tausend die waren und so, wird es etwas ermüdend. Also es ist oft besser, man nimmt sich ein Buch aus der Bibel. Die Bibel ist ja eigentlich eine Bibliothek und sagt, das lese ich jetzt einmal durch. Und da ist unglaublich schön, zum Beispiel auch Bücher aus dem Alten Testament zu lesen, weil man wird, diese Erfahrung kann man schnell machen, im Alten Testament sehr oft einfach erleben, was Glaubensleben bedeutet. Also mir ist das schon sehr oft so gegangen. Im Alten Testament geht es ja oft sehr, sehr menschlich zu, ja? Wo man sich richtig denkt, das steht in der Bibel, ja, solche Dinge, wo eigentlich auch Sünden sehr schonungslos geschildert werden, wo man sich denkt, ja, aber das ist doch gar nicht so heilig, stimmt ja auch. Und da kann es einem oft gehen, dass man doch das eigene Leben wie in einem Spiegel wiederfinden kann, aber dann eben auch lernen kann, wie die Menschen da herausgefunden haben und so. Also man kann sich gerade im Alten Testament oft sehr, sehr in seiner ganzen Menschlichkeit wiederentdecken. Und außerdem ist das Alte Testament zu kennen deswegen so nützlich, weil Christus mit größter Selbstverständlichkeit auf Dinge Bezug nimmt, die man dort lesen kann, weil seine Hörer damals selbstverständlich die Heilige Schrift alle sehr, sehr gut gekannt haben und er gar nicht viel erklären musste. Bei unseren Bibelausgaben ist das oft sehr praktisch, das kann man nützen, dass dann immer in den Fußnoten steht, worauf Christus beispielsweise Bezug nimmt, und da steht dann eine Stelle aus dem Alten Testament, zahlt sich aus, die durchzulesen, wenn man dann oft erst begreift, was Christus eigentlich meint, wenn man darauf Bezug nimmt. Also die Bibel selbst zur Hand zu nehmen und zu lesen, ist wirklich sehr fruchtbar. Und vielleicht kann das eine Angewohnheit sein, die man beginnen kann, jeden Tag ein Kapitel oder was. Ein Kapitel in der Bibel ist ja meistens sehr, sehr kurz, das liest man in 2 Minuten. Ja. Oder wie gesagt, sich eben eine geistliche Übung daraus macht. Die Liturgiereform hat etwas sehr Schönes geschafft, finde ich. Nämlich in der Liturgiereform wurde auch für die Feier der Heiligen Messe die Leseordnung, wie man das nennt, erneuert. Und man hat 3 Lesejahre eingeführt. Am Sonntag, Lesejahr A, B und C, wo im Grunde immer eines der 4 Evangelien gelesen wird und ergänzt durch das Johannesevangelium. Also wenn man 3 Jahre lang jeden Sonntag in die Messe geht und aufmerksam zuhört, hat man eigentlich schon einen recht guten Überblick über die Evangelien zum Beispiel. Ja, da kriegt man die wichtigsten Stellen, hat man das schon alle gehört. Wenn man unter der Woche auch eine Messe gibt, gibt es 2 Lesezyklen, Jahr 1 und Jahr 2. Also wenn man dann, da kann man dann noch sozusagen mehr mitbekommen von der Heiligen Schrift. Also durch die Feier der Liturgie lernt man die Bibel wirklich gut kennen, dank der Liturgiereform. Also auch das ist eine Art und Weise, wie man sozusagen die Bibel besser kennenlernen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, ich schaffe es aber nicht jeden Tag in die Messe zu gehen, kann ich nur sehr ans Herz legen, den Schott zu nehmen. Der Schott ist sozusagen das Buch, wo die liturgischen Texte jeden Tages drin sind. Gibt es inzwischen auch im Internet. Da braucht man nur auf die Seite gehen und sieht dann immer gleich vom Tag schon die Lesung. Man kann sie auch so lesen, auch wenn man es nicht schafft, in die Messe zu gehen, und wird dadurch einfach sehr viel mitbekommen. Übrigens auch selbst wenn man in die Messe geht, zahlt es sich oft aus, vorher sich die Lesungen schon durchzulesen, weil man dann ganz anders zuhört, weil man viel mehr mitbekommen wird. Ich bin oft selber sehr erschrocken über mich, der ich das Evangelium dann sogar vorgelesen habe und mich nachfragt, was habe ich heute eigentlich gelesen, dass es durchaus passieren kann, dass man das dann nicht mehr weiß. Ja. Also sich vorher vorzubereiten, hilft einem, sich auch nachher die Dinge besser zu merken. Das ist sozusagen die Schrift, die man kennenlernen soll. Also einerseits die Bibel selber, aber sicher auch die Beschäftigung damit, was Bibel ist, wie Bibel funktioniert. Also auch Sekundärliteratur, wie das heißt. Also zum Beispiel ein Buch darüber zu lesen, das ein Exeget geschrieben hat, der also die Umstände beschreibt, die in der Bibel vorkommen. Wie man da die Guten von den Schlechten unterscheiden kann, später noch. Wenn man jetzt sozusagen sich mit der Tradition der Kirche beschäftigen will, gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, als wirklich sich zu trauen, den Katechismus der katholischen Kirche zur Hand zu nehmen und den zu studieren. Auch da kann man gerne von A bis Z ihn durchlesen, aber es wäre schon einmal gar nicht schlecht, erstens einmal zu Hause einen Katechismus zu haben. Und wenn wieder mal eine sinnlose Diskussion im Fernsehen ist, wo Leute miteinander streiten über dies oder jenes, in den Bücherkasten zu greifen und da gibt es einen sehr guten Index, nachzuschauen, was sagt die Kirche wirklich über das Thema. Sehr erstaunlich, oft ganz andere Sachen, als da behauptet werden. Ja, viele Leute lehnen die Lehre der Kirche ab, obwohl sie eigentlich etwas ganz anderes ablehnen, weil die Kirche das gar nicht sagt, was die Menschen ablehnen. Also das ist zum Beispiel ein lustiger Sport, den man betreiben kann, bei diesen Diskussionen, die immer wieder aufkommen, immer zum entsprechenden Thema im Katechismus nachzuschauen, was sagt die Kirche wirklich. Aber natürlich ihn auch zu studieren und einfach die Begrifflichkeit zu lernen, die Zusammenhänge sich vermitteln zu lassen oder sich leichter zu machen, in Katechesen zu gehen, wo einem das sozusagen klein gehackt, mundgerecht angeboten wird. Wichtig ist es, dass man wirklich weiß, dass Katechese etwas ist, was man sich auch, worum man sich selber kümmern muss. Es ist nicht nur etwas, worauf man wartet, also warum erklärt mir die Kirche das nicht, man kann sich schon selber auch darum bemühen. Also wie ich gesagt habe, zum Beispiel durch eine tägliche geistliche Lesung. Das kann sein, einmal die Heilige Schrift, das kann sein der Katechismus, aber dann gibt es natürlich eine Unmenge von Büchern, die ich mir besorgen kann und die ich lesen kann. Mir hat einmal jemand gesagt, und ich glaube, er hat recht damit, eigentlich sollte es ein Gesetz geben, dass jeder, der ein Buch schreibt, vorher 14 Tage Holz hacken muss. Und hat damit gemeint, dass es gibt so wahnsinnig viele Bücher, die wirklich sinnlos sind. Und es ist oft wirklich schwierig, man will sich irgendein gutes Buch kaufen und das klingt ganz gut und dann liest man wieder irgendwas und sagt, was ist das wieder und stimmt das jetzt oder ist das nicht, ist das Lehre der Kirche oder nicht. Da ist es ganz gut, sich ein bisschen sensibel zu werden, um gute von schlechten Büchern unterscheiden zu können. Weil Bücher gibt es genug und leider unglaublich viel Schmus, dass da kursiert. Ich bin irgendwie sehr zuversichtlich, dass das geht, weil ich immer wieder Menschen kennenlerne, die eine Bekehrung erlebt haben und gar nicht so kirchlich sozialisiert waren vorher. Die wir sicher nicht jetzt in Polen Religionsunterricht gehabt haben und auch vorher dann nicht so viel sich damit beschäftigt haben, aber irgendwie durch ein Erlebnis oder was haben sie zu Christus gefunden und haben zack, also jetzt wollen sie wirklich ein gläubiges Leben führen. Und was ich mich dann immer wieder in Erstaunen versetzt, ist, dass diese Menschen mit einer unglaublichen Sicherheit einen Griff haben für gute Bücher. Ja, sagen, das ist ein Buch, das ist gut, das gefällt mir, das geht in die richtige Richtung, das gefällt mir nicht so gut. Wenn man dann genau hinschaut, merkt man schon, na gut, der eine hält sich an die Lehre der Kirche, der andere nicht. Ja, aber das zeigt mir irgendwie, dass es da so etwas wie eine katholische Nase gibt. Ja, und dass das eben nicht nur mühsam sozusagen von irgendwelchen Listen gesucht werden muss. Die Kirche hatte lange Zeit den Index betrieben, wo alle verbotenen Bücher drauf gestanden sind. Und die waren dann für Katholiken verboten zu lesen. Heute gibt es das aus dem einfachsten Grund schon deswegen nicht mehr, weil die Kirche geht mir gar nicht mehr nach. Diese Liste kann man gar nicht mehr führen, weil es einfach so wahnsinnig viele Bücher gibt. Und meistens waren das natürlich nicht die Bücher, die also total antikirchlich waren, die sind natürlich nicht drauf gestanden, weil es eh klar war, sondern es waren natürlich meistens irgendwelche Theologen oder so oder Menschen, die sich halt mit kirchlichen Themen beschäftigt haben und dann sozusagen den rechten Pfad verlassen haben. Ja. Dass diesen Index gibt es heute nicht mehr, also es wie Katholiken, jetzt gibt es keine Liste von Büchern, die verboten sind zu lesen. Immer noch ist verboten, irgendwelche unmoralischen Dinge zu lesen, die einen in die falsche Richtung bringen, ist eh klar, vor dem eigenen Gewissen. Aber man wird sehr bald entdecken können, dass man schnell merken kann, dass ein Buch sozusagen den richtigen Geist atmet. Wenn ich ein Buch lese, wo jemand auf den Papst schimpft oder die Grundpfeiler der Kirche sozusagen missachtet, wo er, weiß ich was, die Eucharistie minder achtet oder die Mutter Gottes sagt, die ist völlig gut, dann kann man es weglegen. Ja, das wird nicht kein guter Geist sein. Da darf man ruhig auch ein bisschen radikal sein, finde ich. Man muss nicht alles lesen. Es gibt so viele gute Dinge, beschäftigen wir uns lieber mit denen. Und ganz besonders muss ich wirklich warnen, sage ich jetzt genau so, ganz ungeschützt, davor, dass sich eingeschlichen hat, dass man glaubt, dass das, was die Kirche lehrt, zum Beispiel durch die Abteilung Religion im ORF verkündet wird. Das stimmt einfach nicht. Ja? Da gibt's jeder Fernsehsender kann eine Abteilung Religion gründen, selbst wenn dort Theologen sitzen. Das geht teilweise eindeutig gegen das, was die Kirche sagt. Ich habe heute gelesen, da hat ein Pfarrer aus einem Franziskaner aus der Nähe von Wien sehr unglücklich geschrieben, sagt, da ist der ORF gekommen und wollte, weil es die Familie in aller Munde ist, also ein paar Familien haben, die er interviewen kann und hat den Pfarrer gebeten, verschiedene Familien sozusagen aus seiner Pfarre ihm zu nennen, damit sie sozusagen interviewt werden können. Also eine Patchwork-Familie, eine Familie, weiß ich was, die also mit vielen Kindern, weiß ich, also alle Arten von Familien hat er gemacht. Und ich sagte, das kenne ich die. Und dann haben sie also dann Interviewtermine ausgemacht und so weiter. Und plötzlich kommt der Redakteur und hat ihm gesagt, so schreibt er das, ich glaube ihm das, die Abteilung Religion hat das abgestellt, das Projekt, und hat verboten, dass wir das weitermachen. Wieso? Ja, es war zu positiv. Ja. Und wir hätten gerne noch eine Familie, die ganz über Kreuz ist mit der Kirche. Es tut mir leid, also ich kann das nur meine Familie nicht sagen, das interviewt sie halt. Ich kann ihr nicht sagen, schimpft jetzt ein bisschen auf den Papst. Nein, die brauchen wir aber, sonst gilt es, das ist zu positiv. Und sie haben diesen Beitrag nicht fertig gemacht, der wird nicht gesendet. Zu positiv. Also so Leute, das ist nur ein Beispiel, ich habe das schon öfter gehört, auch von woanders, wo dann Teile rausgenommen werden müssen, wenn es zu positiv wird. Und wenn man dann die Beiträge sich anschaut, weiß man, welches Ziel sie verfolgen. Also bitte eine Warnung, nicht glauben, wenn man im ORF etwas läuft, wo Religion draufsteht, dass das jetzt irgendwie die Verkündigung der Kirche ist. Oft ist es wirklich das Gegenteil. Sehr untergriffig auch und so weiter. Man muss das leider so offen sagen, weil es notwendig ist. Wichtig ist einfach, dort zu hören, wo die Kirche sozusagen ihre Verkündigung betreibt. Zum Beispiel in die Katechese zu kommen, in der Pfarre. Oder eigentlich sollten das auch Predigten leisten bei der Sonntagsmesse. Und natürlich wissen wir alle, da gibt es qualitativ sehr große Unterschiede und es gibt natürlich Tagesverfassungen von Predigern und auch eigene Verfassungen. Ein paar Mal ist man aufmerksam, ein paar Mal nicht und ein paar Mal kommt es in die falsche Kehle, kann alles sein. Aber eins habe ich da auch festgestellt, oft sehr beschämend für den Prediger, dass es offensichtlich wieder der Heilige Geist es schafft, jemanden sehr fruchtbringend zuhören zu lassen, wenn man in der richtigen Haltung zuhört. Also ich habe das von der Seite des Predigers oft erlebt, dass ich da irgendwo vor einer Gruppe von frommen Katholiken etwas erzählt habe und ich habe gewusst, das war es jetzt nicht. Da habe ich irgendwie schlecht mich ausgedrückt und es war kein Aufbau, kein guter und ich war schlecht vorbereitet und so weiter. Und am Ende kommen dann alle mit strahlenden Augen und sagen, es war so schön und es hat so viel gebracht und nennen da sogar Beispiele, was ihnen viel gebracht hat. Wo mir völlig klar war, das war nicht ich jetzt, weil das Wesentliche ist, dass man in der richtigen Haltung zuhört. Wenn jemand wirklich wissen will, was die Kirche lehrt und wirklich in dieser Weise offen ist, dann wird er auch aus einem schlechten Vortrag Früchte bringen, also ernten können, weil eben mehr stattfindet, weil die Kirche eigentlich seit 2000 Jahren so funktioniert, dass die Wahrheit von Menschen verkündet wird, die das nicht können, die damit überfordert sind und trotzdem kann die Wahrheit zum Durchbruch kommen. Das ist, wir tragen einen Schatz in irdenen Gefäßen, schreibt Paulus, glaube ich. Das ist so und das gehört, glaube ich, auch zum Konzept dazu, weil man die Wahrheit immer nur dann annehmen kann, wenn man in einer Haltung der Demut ist. Wenn ich die Wahrheit nur dann annehmen kann, wenn sie mir ein Heiliger verkündet, der intellektuell auf der Höhe ist und der gut reden kann und noch schön ist dabei, dann werde ich lange suchen müssen. Und ich werde wahrscheinlich nie irgendjemanden den entsprechenden finden. Es gehört ganz offensichtlich zum Konzept der Kirche, wie sie von Christus her gedacht ist, dass die Wahrheit auch durch fehlerhafte Menschen verkündet wird, in fehlerhafter Art und Weise auch, und trotzdem erkennbar sein kann. Dass die Kirche als Ganzes erkennbar die Wahrheit verkündet. Ja, das, man kann es erkennen. Und wenn man verwirrt ist, freuen wir uns darüber, dass es so etwas wie das Lehramt gibt, den Papst gibt, den Katechismus gibt. Man kann der Kirche vieles vorwerfen, aber eines sicher nicht, dass man nicht klar sagen kann, was sie sagt und was sie nicht sagt. Ja, kirchliche Lehre ist immer klar umrissen. Ja, und jetzt, wenn ich einen Prediger höre, der dagegen immer das Gegenteil sagt, dann weiß ich, woran ich bin. Also das Wesentliche auch, um die Wahrheit mir aneignen zu können, ist, dass ich in der richtigen Haltung zuhöre. Weil es aber nicht nur um intellektuelle Bildung geht bei der Katechese, sondern sehr wohl auch um eine geistliche Bildung, die sich nicht nur im Kopf abspielt, sondern eben auch im Herzen, ist genauso wichtig wie die intellektuelle Beschäftigung mit den Dingen, dass ich selber eintauche in diese Lehre. Und dafür sind eigentlich Exerzitien und Einkehrtage da. Der heilige Ignatius, der die Exerzitien sozusagen erfunden hat, nennt sie ja geistliche Übungen. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit jemandem, der schwimmen lernen will. Der kann sich jetzt ein Buch kaufen, da sind dann erklärt, was Wasser ist und dass das nass ist und dann wird beschrieben, welche Muskeln er anspannen muss und wie er sich bewegen soll. Und dann schlägt er das Buch zu und kann immer noch nicht schwimmen. Irgendwann muss er ins Wasser springen und diese Bewegungen machen und wird ein bisschen Wasser schlucken und wird einmal untergehen, dann wird es hoffentlich jemanden geben, der wieder rauszieht. Aber so muss man schwimmen lernen. Ja? Und deswegen kann man auch nicht sich das Wissen über die eigene Religion, über den Glauben sich aneignen, wenn man es nur im Trockentraining macht, nur theoretisch. Ich kann tausende Bücher lesen und nicht mehr wissen als vorher. Ich muss es irgendwann leben, eben auch geistlich leben. Und deswegen sind Exerzitien und Einkehrtage so schön, wo ich eigentlich auch nichts anderes in den Vorträgen zu hören bekomme, als das, was die Kirche halt lehrt, und dann aber Zeit habe, es sozusagen wiederzukreuen, zu betrachten, wie man das nennt, und es sich setzen zu lassen, es in mein eigenes Leben einzubauen und so weiter. Und damit spannend, ja, dann bin ich der, der im Wasser ist und Schwimmbewegungen macht. Und plötzlich merke ich, das ist damit gemeint. Obwohl ich schon 20 Bücher über Schwimmen gelesen habe, werde ich erst drauf kommen, wenn ich im Wasser bin. Dazu brauche ich Zeit und Ruhe. Also ich lade alle herzlich ein. Im März machen wir auch wieder ein Einkehrwochenende im Irenental. Dich die Zeit abzuzwacken, zahlt sich wirklich aus. Ja. Da geht sehr viel mehr weiter als oft bei vielen, vielen Stunden, wo ich mich irgendwie, weiß ich was, Bücher lese oder sonst etwas. Wenn ich mir diese Zeit nehme, mich zurückzuziehen, um auch darüber beten zu können, was ich da erfahre und so weiter. Und dort werde ich dann auch etwas merken, was ganz wesentlich auch ist, dass man nicht weglassen darf, dass wenn ich sozusagen lernen will über den Glauben, darum geht es ja bei der Katechese, das eindringen will in das Geheimnis, dass eine wichtige Quelle dafür auch das Gebet sein wird. Dass auch das kann man als Priester oft wirklich sehr beeindruckend erleben. Man trifft alle möglichen Menschen und hat mit vielen Menschen zu tun, mit sehr intellektuellen Menschen, mit sehr schlichten Menschen, mit überheblichen Menschen, mit sehr bescheidenen Menschen und so weiter. Aus verschiedenen Lebenssituationen. Aber eine Erfahrung habe ich oft schon gemacht, die oft sehr beschämend war, da gibt es oft wirklich Leute, die halt sehr, sehr schlicht sind. Praktisch ganz wenig Bildung mitbekommen haben in ihrem Leben, vielleicht auch intellektuell wirklich enge Grenzen haben, aber fromme Menschen sind und viel beten. Ja. Und wenn man mit solchen Menschen über den Glauben spricht, die sagen in einem schönen Sätzen, Wahrheiten, das ist doch eigentlich so und so, und dann denkt man sich drüber nach und denkt sich, Wahnsinn, so klar ausgedrückt, in einer Schlichtheit, die alles genau beschreibt. Und da kommt man oft drauf, mit den Worten hat er schon Thomas von Aquin gesagt oder sowas, ein größter Theologe der Kirche, nicht? Weil einfach das Gebet eine Quelle ist, die Wahrheit zu erkennen. Weil es geht ja nicht um irgendwas von der Wirklichkeit Losgelöstes, es geht darum, Gott zu erkennen. Das ist ja der Inhalt der Katechese. Und wenn ich bete, wende ich mich an Gott und lerne ihn natürlich kennen. Deswegen wird mein Gebet immer auch mir eine Hilfe sein, den Glauben tiefer verstehen zu können, besser verstehen zu können. Ja. Gerade auf Exerzitien, Einkehrtagen, ist das eben in sehr schöner Verbindung, dass ich dann noch viel Zeit habe fürs Gebet. Soll natürlich eine Hilfe sein, das auch in meinen Alltag hinüber retten zu können, dass auch mein Alltag geprägt sein kann vom Gebet, um eben auch das machen zu können. Jetzt muss ich etwas gestehen. Ich habe, wie ich das vorbereitet habe fürs ganze Jahr, wann man über welches Thema reden könnte, es halt aufgeteilt, die verschiedenen Themen, und Katechese war ein Thema, und ich habe gewusst, irgendwo möchte ich unterbringen, das, was man die Unterscheidung der Geister nennt, was das genau ist, werde ich gleich sagen, und habe so ein bisschen angehängt, habe gesagt, na, bei der Katechese hänge ich es noch an, aber jetzt, wo ich mich vorbereitet habe, habe ich eigentlich gemerkt, es passt sehr gut dazu. Es ist etwas, womit ich mich beschäftigen muss, wenn ich den Glauben kennenlerne. Nämlich, was ist mit Unterscheidung der Geister gemeint? Wenn ich in die Nachfolge eingetreten bin, ein Leben als Christ leben will, dann wird es automatisch passieren, dass immer wieder verschiedene Eindrücke auf mich einströmen, ich in verschiedene Richtungen gezogen werde und ich eigentlich ständig auch überlegen muss, ist das eine richtige Richtung, in die ich da gehe? Oder ist das ein Irrweg? Ja, führt mich das zu Gott hin oder führt es mich von Gott weg? Ja, da erklärt mir jemand etwas so wahnsinnig Schönes, das klingt zuerst nicht nett. Ist das jetzt richtig? Ja, soll ich dem folgen oder nicht? Und deswegen gibt es von vielen Heiligen sozusagen entwickelt, aus ihrer eigenen Erfahrung natürlich vor allem, das, was man immer die Unterscheidung der Geister nennt. Also, dass ich unterscheiden kann, kommt von einem guten Geist oder von einem schlechten Geist. Ist es der Heilige Geist, der mich jetzt führt, oder der böse Feind, wie der Teufel von den Lehren des geistlichen Lebens genannt wird, ist der böse Feind, der mich verführen will. Und eigentlich sind diese Regeln sehr wichtig für mein persönliches Leben, auch sie zu kennen. Da merkt man, was Katechese kann. Ich lerne das, höre das einmal und dann kann ich es umsetzen in mein Leben und werde merken, was für unglaublichen Nutzen das hat. Deswegen möchte ich gerne jetzt eben noch anhängen, eine kleine Schule der Unterscheidung der Geister. Drei Dinge einmal sind ganz grundsätzlich zu nennen, wenn ich wissen will, ob etwas, was mich bewegt, gut oder schlecht ist. Erstens meine Vernunft. Ja, Glaube heißt nie, dass ich meine Vernunft ausschalten muss. Viele Dinge lassen sich sehr leicht aufdecken, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke. Versuchungen sind meistens recht platt und recht dumm. Ja? Die enthalten einer vernünftigen Überlegung nicht stand. Ja? Also meine Vernunft einzusetzen, kann mir schon sehr viel helfen. Ja? Deswegen ist es immer auch eine Versuchung, wenn alles so platt werden soll, wenn nur nicht in Tiefe gehen soll, wenn alles nur noch verblödet wird und so weiter. Ja? Ich will nicht so ein Kulturpessimist sein, aber wenn man sich unsere Kultur anschaut, also ich manchmal fürchte mich schon sehr, wie unsere Kinder teilweise verblödet werden. Das ist wirklich gefährlich. Ja? Also die Vernunft zu trainieren, Intellekt und so weiter, sich damit zu beschäftigen, ist schon mal ein gutes Mittel. Das Zweite ist, klingt völlig logisch, aber oft, wenn man im Kampf drinnen ist, sieht man das vielleicht nicht. Es wird niemals etwas gut sein, was gegen die Gebote Gottes ist. Ja? Wenn ich als Christ weiß, naja, den muss ich halt leider schon umbringen, da stimmt was nicht. Ja? Aber dem Kleineren, der muss ich halt doch einmal ein bisschen lügen, da stimmt was nicht. Ja? Oder ich weiß, die Kirche lehrt was anderes, aber ich mache das halt so, da stimmt was nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich merke, das ist gegen die Gebote Gottes, gegen das, was die Kirche mir beibringen will, wie die Kirche mir das vorlegt, Finger weg. Ja, also das sind ganz nüchterne Überlegungen. Und man kann sich unglaublich in die Tasche lügen. Ja. Sagen, ich mache das halt trotzdem so und für mich ist das halt richtig und so weiter. Das wird nicht zu etwas Gutem führen. Also diese drei Dinge, die Vernunft einzusetzen, die Gebote Gottes zu befolgen und die Lehre der Kirche zu beachten, das ist aber schon sehr sicher. Und dann gibt es eben so ein paar Regeln, die mir helfen können, so im täglichen Kampf zu bestehen. Da hat es einmal eine Broschüre gegeben, die wurde in Wien verteilt und das sehr viel Aufwand, sehr schön gemacht von irgendwelchen Freikirchlern. Die haben einen Aspekt des geistlichen Kampfes eigentlich sehr gut beschrieben. Und die haben das eigentlich so beschrieben, dass mit der Mathematik, mit der Multiplikation in der Mathematik, das wird jeder können, wenn ich eine positive Zahl mit einer negativen multipliziere, kommt eine negative Zahl raus. Wenn ich eine negative mit einer positiven multipliziere, kommt eine negative raus. Wenn ich zwei positive multipliziere, kommt eine positive Zahl raus. Und wenn ich zwei negative multipliziere, kommt eine positive Zahl raus. Sehr gut. Ja. Und so ist das im geistlichen Leben auch. Ich bin unterwegs, positiv gepolt, auf Gott zu und es kommt mir etwas entgegen, was Gott entgegensteht. Ich möchte, weiß ich was, ein Leben als Christ führen und da kommt ein Freund und erzählt mir die neueste böse Geschichte über meine Nachbarn. Ja, irgendwas Liebloses. Das tut mir weh. Ja, das will ich nicht, weil ich bin auf Gott ausgerichtet. Und deswegen merkt man sofort, das mag ich nicht. Ja. Genauso, wenn, also ich bin positiv und das Negative sozusagen steht mir entgegen. Genauso, wenn ich von Gott weg unterwegs bin. Ich bin gerade unterwegs und bräuchte dringend eine Bekehrung. Und dann kommt jemand und erzählt mir etwas Schönes von Gott. Erzählt mir etwas von Hingabe. Erzählt mir etwas von Gebet. Und mir ist es zuwider. Und ich finde es lächerlich und ich finde das blöd und ich finde das kindisch, weil ich negativ unterwegs bin. Löst das Positive mir etwas Negatives aus? Das ist völlig logisch, nicht? Also deswegen, nicht alles, was mir irgendwie zuwider ist, muss automatisch schlecht sein. Vielleicht bin ich der schlecht ist. Ja? Dann, wenn ich negativ unterwegs bin, also ich bin von Gott weg unterwegs, und es kommt jemand und will mich zu etwas Negativem verführen, ich bin gerade in der Sünde, ja, und es kommt jemand und lädt mich ein zum Ladendiebstahl, Beispiel. Ja. Super, herrlich, tolle Geschichte. Ja. Das ist richtig lustig, genau das, was wir jetzt brauchen. Ja. Weil ich in diese Richtung unterwegs bin, das Negative, Minus mal Minus, ergibt Plus. Ja. Ich finde das eine sehr einfache Regel, die das wirklich schön beschreibt. Ja. Und natürlich, wenn ich positiv unterwegs bin und ich zu etwas Positivem angeregt werde, wenn ich auf Gott hin ausgerichtet bin und jemand lädt mich ein zum Beten, denke ich mir, schön, endlich. Ja, Gott sei Dank, können wir wieder mal beten. Ja. Also, das kann man recht einfach anlegen auf tägliche Erfahrungen. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Also, weil man ja oft sich denkt, das mag ich jetzt nicht, das ist mir aber nicht angenehm, dann wird es nichts Gutes sein. Es kann was sehr Gutes sein, wenn ich gerade negativ unterwegs bin. Das ist echt das Wichtigste daran. Ja. Das ist einmal das Erste. Die zweite Regel, der böse Feind, der drängelt, der macht Angst, der verwirrt. Und das ist nicht die Art, wie Gott einen führt. Der liebe Gott sieht einen immer an. Der liebe Gott schenkt Freude. Ja. Das heißt, man kann man sich, das ist oft das Schwierigste, sich selbst irgendwie objektiv zu beobachten. Wenn ich in mir diese ständige Unruhe fühle, das muss ich machen, nein, schnell noch, nicht noch, jetzt kann ich jetzt nicht drüber nachdenken und nur nicht zur Ruhe kommen und das noch und das noch und das noch, dann kann ich relativ sicher sein, das ist nicht der liebe Gott, der das in mir auslöst. Der liebe Gott führt immer zur Ruhe, führt zur Gelassenheit, führt zu einer Freude, führt zur Liebe. Ja. Der böse Feind muss das so machen, weil er nichts Gutes anzubieten hat und er darf die Menschen nicht zum Nachdenken bringen. Also er muss sie abhalten davon. Ja. Deswegen ist dieses Getränktsein, dieses Hektischsein, dieses nur nicht jetzt zu viel nachdenken und so weiter, das kommt nicht von Gott. Also da kann man, wenn man sich selbst beobachtet, oft sehr schön auch merken, ob man, woher dieser Geist weht. Ja. Das Dritte, der Einzige, der Trost schenken kann, aus sich heraus, ist der liebe Gott. Das muss man vielleicht noch kurz erklären, was mit Trost gemeint ist. Im geistlichen Leben bedeutet Trost, ist mehr als nur, jetzt bin ich halt ein bisschen getröstet, sondern ein sich ganz aufgehoben fühlen in Gott. Ja? So merken, so kann es sein, so möchte ich in alle Ewigkeit leben. Ja? Nur Gott kann aus sich heraus Trost schenken. Der böse Feind, der mit einer Versuchung daherkommt, muss ihm irgendwelche Mittel anwenden. Ja? Das heißt, wenn ich nur etwas schön finden kann, weil die äußeren Umstände stimmen, dann stimmt das nicht. Ja? Also wenn man das umlegen will, die Messe ist nur dann sinnvoll, wenn mir die Lieder gefallen. Das kann es nicht sein. Weil Gott selber da ist und jemand, der in das Geheimnis hineingefunden hat, der wird das Eigentliche, sich am Eigentlichen freuen und dadurch getröstet sein, weil nur Gott kann Trost schenken. Wenn es immer nur um Äußerlichkeiten geht, dann stimmt was nicht. Und das kann man jetzt auf alles beziehen. Das kann man aufs Familienleben beziehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich um die Äußerlichkeiten nicht kümmern muss. Das ist sehr wichtig sogar. Und die Kirche zeigt uns ja, dass sie uns das sehr ans Herz legt. Also gerade was Liturgie betrifft und so weiter, dass man alle diese Hilfen verwendet. Aber die Hilfen dürfen nie der Selbstzweck werden. Es muss immer um den Inhalt gehen. Ja? Das kann die Sakramente betreffen, wie gesagt, das kann meine Liebe zwischen Ehepartnern betreffen, die Liebe zu Kindern, in Freundschaften, mein Gebet und so weiter. Wenn mein Gebet nur dann einen Sinn hat, weiß ich was, wenn diese 5 Kerzen brennen und ich an diesem Ort sitze und es genau 22,5 Grad hat in dem Zimmer, wo ich bete, stimmt das nicht. Ja? Das Gebet muss das Eigentliche sein und alles andere kann eine Hilfe sein. Ja? Also auch das ganz wesentlich für die Unterscheidung der Geister. Es gibt allerdings sehr wohl Trostlosigkeiten, die auch ihren Sinn haben können. Also gerade die großen Heiligen, Therese von Avila, eigentlich haben das alle Großmystiker erlebt, Therese von Lisieux, der Johannes von Kreuz, der heilige Ignatius, Mutter Therese, weiß man jetzt, nach ihrem Tod ist das erst herausgekommen, und eigentlich sehr viele andere, haben unglaubliche Trostlosigkeiten erlebt in ihrem Leben. Das heißt, dass sie echte Prüfungen durchmachen mussten, dass sie beten wollten und es war überhaupt nicht schön. Und sie haben auch keinen Trost empfangen oder gespürt, der direkt von Gott kommt, sondern es war eigentlich nur nichts. Sie haben halt eine Stunde Anbetung gemacht und es war nichts. Ja, und das gibt es. Und das ist auch sehr wichtig zu wissen. Das kann oft, wenn man schon recht weit fortgeschritten ist, am Weg der Heiligkeit kommen, wie eine Mutter Teresa, dass der liebe Gott den Menschen sozusagen für sich selbst gewinnen will. Das heißt, dass man auch sich nicht in den Trost verliebt, den der liebe Gott schenkt, sondern man soll sich in den lieben Gott verlieben. Und ihm zur Ehre bete ich jetzt, auch wenn ich nichts davon habe. Deswegen ist das oft eine Prüfung, die Heilige durchmachen, damit ihre Liebe noch größer wird. Ja, eine Mutter Teresa, die dann 2 Stunden pro Tag Anbetung gehalten hat, hat das gemacht, weil sie Gott geehrt hat damit. Weil sie ihn verehrt, weil sie auch gewusst hat, ich brauche das Gebet. Es hat ja auch eine Wirkung gehabt in ihrem Leben, aber sie hat kein tolles Gefühl dabei gehabt. Das weiß man, 40 Jahre lang war das so. Also schon recht heftig. Was die Sache jetzt auf erste gesehen ein bisschen kompliziert machen kann, die geistigen Lehrer beschreiben uns, dass es diese Trostlosigkeit auch aus einem anderen Grund geben kann. Also nicht jeder, der jetzt Schwierigkeiten hat beim Gebet, denkt, boah, ich bin schon so weit wie die Mutter Teresa. Diese Trostlosigkeit beim Gebet kann auch von der Lauheit kommen. was es vielleicht öfter sein wird, von der Lauheit. Ich habe mir das Gebet abgewöhnt und so, und das will ich wieder mal, das Fahrt und so. Ja. Das ist nicht, weil ich eben schon so weit bin, sondern weil ich einfach lau geworden bin. Ich muss mir jetzt eigentlich nicht überlegen, wenn ich Schwierigkeiten habe beim Gebet, bin ich schon so heilig oder bin ich gerade lau, weil die Antwort auf beides dasselbe ist, nämlich, dass ich es einfach mache. Ja. Jemand, der so heilig ist, dass er in die dunkle Nacht, wie das genannt wird, geführt wird, der wird weiter beten wollen, Gott zur Ehre. Jemand, der aus Lauheit diese Trostlosigkeit empfindet, soll auch weiter beten. Also man muss sich das nicht überlegen, sondern man soll sich einfach ein gutes Gebetsleben einrichten, dann wird man sicher das Richtige machen. Ja. Wichtig ist allerdings, und das sagen uns eben die Heiligen, in der Trostlosigkeit sollte man eigentlich keine Entscheidungen treffen. Ja. Der liebe Gott will einen ja immer sozusagen das Licht schenken, damit man auch die richtigen Entscheidungen im Leben trifft. Wenn man gerade sich nur leer fühlt und weiß ich was und von Gott verlassen fühlt, dann sollte man, ist das nicht der richtige Moment, um sozusagen sein Leben weiter zu planen. Ja. Deswegen sollte man da den Herrn bitten, dass er einem sozusagen das Licht schenkt und die Helligkeit, die man braucht, um klare Entscheidungen zu treffen. Christus selbst hat das erlebt. Christus selbst hat am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eigentlich diese geistliche Nacht. Wer das ein bisschen vertiefen will, kann gerne im Psalm 22 einmal beten. Das ist nämlich der Psalm, den Jesus gebetet hat am Kreuz. Der beginnt nämlich so, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man den durchmeditiert, kommt man darauf, erstens, dass die ganzen Ereignisse des Kreuzes dort beschrieben werden. Aber zeigt auch, was das ausmacht. Am Ende ist der Entschluss, sich Gott ganz zu schenken, obwohl man vorher diese Trostlosigkeit erlebt hat. Ja, also Psalm 22 kann ich jedem sehr ans Herz legen. Der heilige Ignatius bringt dann immer noch so ein paar sehr spanische Beispiele. Man muss das sagen, weil er, damit man sie richtig versteht, ist politisch völlig inkorrekt, was ich jetzt sagen werde. Aber ich sage es trotzdem. Weil das, was er damit meint, klar verständlich wird. Und zwar sagt er, wie man mit dem Versucher umgehen soll. Jeder von uns wird das schon erlebt haben, dass er Versuchungen hat. Ja? Man will eigentlich leben für Gott und dann kommen Versuchungen, die oft sehr peinlich sein können. Man sagt, dass das für mich eine Versuchung ist, ist ja wirklich peinlich. Aber sie sind da und sie lassen einen nicht los. Wie soll ich damit umgehen? Ja? Also da geht es nicht darum, dass man es erkennen kann. Man weiß ganz genau, dass es was schlecht ist, aber es drängt einen die ganze Zeit in eine Richtung. Und da ist das Erste, was er sagt, mit der Versuchung muss man umgehen, das muss ich an den spanischen Granden denken, wie mit einem zänkischen Weib. Nämlich, wie geht ein spanischer Grande mit einem zänkischen Weib um? Er widersteht ihr ins Angesicht. Das Letzte, was er tun kann, der Macho nicht, ist, dass er da irgendwie nachgibt. Ja, das meint der heilige Ignatius. Also jetzt, abgesehen von aller politischen Korrektheit oder Inkorrektheit, ist klar, was gemeint ist. Wenn eine Versuchung kommt, ist das Letzte, was ich machen kann, mich beginnen, mit dieser Versuchung selbst zu beschäftigen. Ja, also jetzt, um ein Beispiel zu nennen, ich will unbedingt beim Rudolf was stehlen. Ja, ich habe kein Geld mit, aber ich will unbedingt jetzt diesen Mixer haben. Also etwas zu nehmen, was jetzt vielleicht niemanden betrifft hier in der Runde. Und wenn ich, ist klar, das ist eine Versuchung, ja, dann lasse ich es halt. So, wurscht. Versuchung, weg damit und ich werde das sicher nicht machen und ich gehe dort raus und die Sache ist erledigt. Ja. Beide, dass ich so eine Versuchung gehabt habe. Wenn ich beginne mir zu denken, ja, das darf man nicht, aber der Mixer ist schon schön und eigentlich ist der viel zu teuer dafür und in Wirklichkeit ist der wahrscheinlich in China hergestellt und die Produktionskosten sind wahrscheinlich nur ein Zehntel und da verdienen die Leute schon wieder dran und so weiter. Also wenn ich das mitnehme, gar so schlimm wäre es nicht, das wäre schon falsch, aber also ich beginne mich da irgendwie damit zu beschäftigen, ja. Und das ist natürlich nicht, wenn ich wieder den spanischen Kranken vor Augen habe, der dem zänkischen Weib widersteht, das macht man nicht. Das ist der falsche Weg. Also sobald ich mich beginne mit der Versuchung zu beschäftigen und zu schauen, was da gut sein könnte, welchen Nutzen ich davon haben könnte und so weiter, bin ich schon am halben Weg. Also einfach Nein sagen. Ganz einfach. Das Zweite, auch ein sehr schöner Vergleich, mit Versuchungen umzugehen. Wie der böse Feind verhält sich nämlich wie ein eitler Verehrer. Der Teufel ist ein sehr eitles Wesen. Der Stolz, die Eitelkeit, das ist typisch. Und jetzt beschreibt der heilige Ignatius eine Szene, wo also, muss man sich ein spanisches Schloss vorstellen, und da wohnt ein glückliches Ehepaar drinnen, und da schleicht ein eitler Verehrer um das Schloss und will also die Frau des Hauses, die Ehefrau des Schlossherrn, verführen. Ja, und da steht er vor einem Fenster und spielt auf seiner Laute oder was auch immer, das kann man sich ausdenken. Wie kann man damit umgehen? Die will, die ist glücklich verheiratet, die will er gar nicht. Ja? Aber da ich, jeden Abend steht sie vor dem Fenster und spielt auf seiner Laute und so weiter. Und vielleicht schmeichelt das dann sogar oder keine Ahnung. Man kann diese Sache sofort abstellen, wenn die gute Frau zu ihrem Mann geht und sagt, stell dir vor, schau dir diesen Trottel da an. Am besten mit dem Mann ans Fenster tritt und runter zeigt, schau dir diesen, wie der sich lächerlich macht, ja, vor uns. Und weil er eben eitel ist, wird er sofort abziehen. Ja? Weil das ist nicht das, was er will. Wenn ich jetzt also eine Versuchung habe, die mir zu schaffen macht, und ich bringe die Demut auf, mich jemandem anzuvertrauen, das könnte man zum Beispiel im geschützten Rahmen der Beichte machen. Eine Versuchung, wohlgemerkt, ist ja keine Sünde. Eine Versuchung, der ich widerstanden habe, die ich nicht eingewilligt habe, das ist keine Sünde. Ja? Auch wenn es peinlich sein kann. Aber trotzdem kann ich es im Rahmen der Beichte sagen. Also ich kann meinem Beichtvater erzählen, es ist mir so wahnsinnig peinlich, aber jedes Mal, wenn ich zum Rudolf gehe, möchte ich diesen Mixer stehlen. Ja. Und in dem Moment wird die Versuchung ziemlich sicher weg sein. Ja. Wenn man sich jemanden offenbart und so weiter und dann lacht man gemeinsam vielleicht drüber oder sonst etwas, ja, dann ist es weg. Oder mir hat einmal jemand erzählt, sehr beeindruckend, eine sehr glücklich verheiratete Frau, die hat das ein bisschen erzählt, und ich gesagt, da war genau die Situation, da war ein Mann, der sich sehr verehrt hat und so, und sie war aber glücklich, war überhaupt völlig uninteressant für sie. Ja? Und irgendwie war ihr das lästig, weil der halt doch irgendwie, und sie hat das ihrem Mann gesagt, ja, und so, was ist mit dem, ja? Und der war sehr klug, ich sagte, die laden wir zum Abendessen oder etwas gesessen, und sie war eh. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt kurz weg, und ist weggegangen, ja, und sie ist dort mit ihm gesessen. Und das war so peinlich für den. Ja, das war sofort aus. Und für sie war es auch so uninteressant. Er war so klar, dass das, da ist aufgeplackelt gewesen. Nicht? Also ganz interessant, eben dieses Aufdecken einer Versuchung, was für eine Wirkung das hat. Ja, also wie das der eitle Verehrer, der dann sofort abzieht. Noch das nächste Beispiel vom heiligen Ignatius, alter Soldat, der böse Feind möchte angreifen, wie bei einer Festung. Ja? Da gibt es Festungsmauern und dann rennen sozusagen die feindlichen Heere an, um die Festung einzunehmen. Na, wo rennen sie an? Wo werden sie angreifen? Dort, wo die Mauer am dünnsten ist. Völlig klar. Ja, die werden nicht dort bei der Bastion angreifen, sondern wenn sie wissen, da ist eine Mauer schon halb eingefallen oder sie ist nicht so dick gebaut wie woanders und so weiter, dort werden sie es probieren. Der böse Feind wird es auch dort probieren, dort wo ich am schwächsten bin. Jeder hat verschiedene Tugenden unterschiedlich ausgeprägt. Der eine ist sehr großzügig, aber dafür sehr stolz. Ja? Der nächste ist, vielleicht ein sehr demütiger Mensch, aber dafür wieder geizig. Ja? So, jetzt wird die Versuchung immer dort kommen, wo man am schwächsten ist. Ja, also wenn man mit dem Geiz zu kämpfen hat, wird man Versuchungen haben, da irgendwo das Geld zusammenzuhalten und dem nicht zu helfen, weil dann könnte ich ja selber zu wenig haben und sonst etwas. Was mache ich jetzt? Was macht ein Verteidiger, der merkt, die rennen da die ganze Zeit gegen die schwächste Stelle in der Festung an? Na, dort muss ich es verstärken. Dort werde ich die Mauer verdicker machen. Völlig klar. Ich komme drauf, ich habe ständig Versuchungen, dass ich geizig bin, dann muss ich eben großzügig sein. Dann gehe ich jetzt auf die Bank und spende einmal 100 Euro für, weiß ich was, die SOS-Kinderdörfer, keine Ahnung. Irgendwas, wo ich merke, das tut mir echt weh, ich muss mich das überwinden. Und dadurch wird die Versuchung an Kraft verlieren. Ja? Weil ich genau dort, wo ich schwach bin, meine Tugenden üben muss. Das ist also eine sehr praktische Regel, wie ich sozusagen diese Festung verstärken kann. Ja? Das muss ich aber machen, da muss ich mich kennenlernen. Wo lerne ich meine Schwächen und meine Sünden am besten kennen, wenn ich beichten gehe? Ja, dort werden sie zur Sprache gebracht. Und das Letzte noch, auch das wird von vielen Heiligen beschrieben. Es kann sein, dass der böse Feind oft als Lichtengel auftritt. Also bei manchen Heiligen war es wirklich so, dass sie Visionen gehabt haben. Plötzlich kommt ein leuchtender Engel oder so. Und das schaut also wunderbar aus, das kann ja nichts Falsches sein. Das kann natürlich auch im übertragenen Sinn passieren. Da gibt es so Dinge, die werden nämlich herangetragen, die schauen so unglaublich schön aus. Das muss ja gut sein. Was rät der heilige Ignatius? Betrachte immer Anfang, Mitte und Ende. Alles drei muss gut sein. Woher kommt es? Was ist der Anfang? Kommt ein Plan, den ich mache, weil ich gerade mich ärgere auf jemanden? Oder weil ich gerade vor etwas fliehe oder weil ich gerade eine Sünde begangen habe, ist der Anfang schlecht. Dann kann ich es vergessen, dann wird nichts Gutes daraus wachsen können. Ja? Es kann aber sein, dass es der Anfang gut ist. Was ist es dann, was ich mache? Ist das, was ich dann tue, ist die Mitte wirklich gut? Ja? Ich glaube, der Lenin war es, der gesagt hat, der Zweck heiligt die Mittel. Man muss hier und da Verbrechen begehen und dann kommt eh was Gutes raus. Nach christlicher Lehre nicht. Ja. Wenn ich schlechte Dinge tun muss, um vermeintlich gute zu erreichen, kann es nicht von Gott kommen. Das ist eine Versuchung. Und schließlich, dass das Ziel schlecht ist. Ja. Also beispielsweise, es könnte sein, dass, weiß ich was, in der Familie lebt man und jetzt hat man den Antrieb, ich möchte gerne mehr beten in meinem Leben. Schön, guter Anfang, ich möchte mehr beten. Schön. Also was mache ich, was ist die Mitte? Das Gebet. Was Wunderschönes. Also ich werde jetzt jeden Tag 4 Stunden beten, das ist schön. Ja. Was ist das Ende? Ja, ich muss halt, weiß ich was, meine Familie vernachlässigen und so. Aber ich bete 4 Stunden. Das Ende ist schlecht. Und die Versuchung ist, dass ich mehr bete. Ja. Also so kann eine Versuchung auch daherkommen. Es schaut so irrsinnig schön aus, aber wenn ich mir überlege, meine Vernunft auch verwende, wohin führt das eigentlich? Das ist ja gar nichts Gutes. Das ist eine Versuchung. Ja. Also ich muss immer Anfang, Mitte und Ende betrachten, damit ich draufkommen kann, was richtig ist. Wie gesagt, das war so ein bisschen angehängt an die Katechese, aber ich glaube, dass Katechese eben nicht nur intellektuelle Überlegung sein sollte, sondern auch sich mit dem geistlichen Leben immer beschäftigen sollte. Und das sind so sehr praktische Regeln für mein geistiges Leben, dass sie, glaube ich, dann doch auch dazugehören.